Show, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
Die Flugshow, sie meldet sich zurück. Ja, wir sind wieder da. Eine neue Folge kommt jetzt auf euch zu, liebe Flugshow-Hörerinnen und liebe Flugshow-Hörer. Ja, und neu ist auch das Stichwort in dieser Episode, denn es hat sich so einiges getan im Skisprungsport in den letzten Wochen, obwohl eigentlich Sommerpause ist. Aber es gibt bereits jetzt zahlreiche Neuerungen, die da jetzt auf uns zukommen im kommenden Winter. Und wann, wenn nicht jetzt, Anfang Juni, haben wir genug Zeit, um genau über diese Neuerungen zu sprechen. Mein Name ist Gernot Clement. Ich bin der österreichische Part, der rot-weiß-rote Part unseres deutsch-österreichischen Skispringen-Podcasts. Und ja, ich kann natürlich jetzt nicht alleine mit mir selbst über diese Neuerungen reden und tue das mit meinem kongenialen Partner. Er lebt das Skispringen im Juni genauso wie auch im Dezember. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie er so diese anstehenden Veränderungen bewertet. Regelrevolution auf der einen Seite oder doch nur Kleinigkeiten auf der anderen Seite? Er wird uns gleich mehr dazu erzählen. Herzlich willkommen meinem Spätzl aus Ostwestfalen. Er ist, ich habe es natürlich nicht vergessen, das wandelnde Skisprunglexikon. Louis Holuch. Grüß dich, Louis. Hallo.
Hallo Gernot, habe die Ehre. Freut mich mal wieder mit dir aufzunehmen.
Ja, ich wollte es gerade sagen, long time no see, was?
Ja, wird Zeit, aber schön. Also es wurde auch mal wieder Zeit, muss man sagen, ja.
Ja, definitiv wurde es auch mal wieder Zeit. Und lieber Louis, es wurde auch mal wieder Zeit, dass ich das Mikro entstaubt habe. Also ich habe hier in meiner Wohnung in der Ecke einen Bartisch stehen, ja, und auf diesem Bartisch, wenn ich gerade ein gutes Fläschchen draufsteht, wird dort mein Podcast-Mikrofon gelagert. Und als ich das jetzt geholt habe, habe ich mir gedacht, hu, das ist ganz schön staubig. Wie weit liegt eigentlich die letzte Aufnahme zurück? Du hast mal nachgeschaut, knapp 2 Monate, was?
Ja, genau. Anfang April haben wir unsere Saisonrückblicke aufgezeichnet und da warst du bei beiden auch mit dabei. Ja, und danach haben wir uns ja sowieso 1 Monat Pause gegönnt und rollen ja jetzt erst wieder so richtig an. Also deswegen, falls wir ein bisschen eingerostet sein sollten, nehmt uns das nicht übel, aber ich denke mal, wir quatschen uns da einfach rein.
Ja, würde ich auch sagen, wir holen uns das einfach wieder zurück, Louis. Es wird auch nach der nächsten Saison so sein, dass wir Anfang April, frühestens Anfang April, unseren Rückblick aufnehmen werden, weil die nächste Saison noch länger dauern wird als diese. Und das bringt mich gleich zu meiner ersten Frage, die ich dir gerne stellen würde, lieber Louis. Wie ist es denn bei dir im Moment? Nimm uns mit auf die Reise, teil mit uns deine Gedanken, verarbeitest du noch ein bisschen diese letzte Saison mit dem Highlight Olympia oder merkst du schon so richtig, die Vorfreude steigt auf die kommende? Wie geht's dir da im Moment?
Nee, inzwischen ist es schon so, dass ich wieder Bock habe auf die neue Saison und auch irgendwo froh bin, dass gewisse Dinge aus dem letzten Winter jetzt doch ein bisschen zurückliegen, dass man da Abstand zu gewonnen hat, weil es ja nun nicht alles schön war im letzten Winter. Ich glaube, da sind wir uns ja auch einig. Gab ja auch viele Rücktritte zu vermelden, leider Gottes, mit denen man sich auch erstmal auseinandersetzen musste. Aber im Prinzip mit alles, was es jetzt so an frischen News gibt, mit dem, worauf wir uns auch in der kommenden Saison freuen können, switcht es bei mir dann schon um. Also ich bin schon wieder heiß und warte drauf, dass es dann Anfang Juli zumindest mit den ersten Nachwuchswettkämpfen dann wieder losgeht. Wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's eigentlich genauso. Natürlich ist die Vorfreude jetzt auf die nächste Saison noch nicht ganz so groß, weil es einfach noch zu weit weg ist. Aber es war jetzt auch schon wieder an der Zeit, wieder aufzunehmen, einfach wieder ein bisschen Rhythmus zu bekommen. Aber weil du schon das Thema Rücktritt angesprochen hast, Louis, auch Spieler Rogel ist zurückgetreten und das will ich gleich mal nutzen, um euch, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, euch nochmal diese Folge zu empfehlen. Denn der Louis hat die Spela Rogel, die slowenische Skispringerin, die jetzt mit 27 Jahren ihren Rücktritt bekannt gegeben hat, nochmal ausführlich interviewt und möchte an der Stelle nur absolut euch diese Folge nochmal ans Herz legen. Ich habe jetzt schon gesagt, Luis, die Saison ist noch relativ weit weg. Ja, das stimmt. Es sind noch so 7, 8, 9, 10, 11, 5 Monate sind es. Aber eines muss man schon auch sagen im Vergleich zum Vorjahr. Wir kommen in diesem Jahr ein bisschen früher in den Genuss, Skispringen zu sehen, denn der Start wurde vorverlegt. Ich glaube, so früh hat eine Skisprungsaison, nämlich 5. 6. November in diesem Jahr, so früh hat eine Skisprungsaison eigentlich noch nie zuvor begonnen, oder?
Ja, streicht es eigentlich. Also das wird der früheste, zumindest Weltcup-Start aller Zeiten sein und definitiv auch was, an das man sich erstmal gewöhnen muss. Wobei, zumindest wenn man den Aussagen der Funktionäre Glauben schenken mag, ist es ja erstmal nur eine Ausnahme, aber dafür ist der Aufruhr, den es darum gibt, ja umso größer.
Und das ist auch gleich die erste Neuerung, die ich mit dir besprechen möchte, Luis. In Wisła findet der Saisonauftakt statt, im polnischen Wisła. Und es ist, ja, es kommt etwas Neues auf uns zu. Es wird so sein, dass die Damen und die Herren den Auftakt gemeinsam bestreiten. Das ist ja schon mal die erste Neuerung, was wir, glaube ich, zunächst prinzipiell beide mal gut finden.
Absolut, ja.
Genau. Aber es kommt was Besonderes auf uns zu, nämlich es wird auf einer Eisspur angefahren, aber unten wird dann auf Matten gelandet. So, jetzt ist meine Frage gleich mal an dich. Du bist da viel tiefer drin als ich. Findest du das gut? Ist das im Vergleich zu einem beschneiten Aufsprunghang gefährlicher, riskanter oder genau das Gegenteil? Wie kannst du das mal ein bisschen näher bringen?
Ja gut, mit Wisła sind wir ja in gewisser Weise so ein bisschen vorgeschädigt, nachdem es da ja in den letzten Jahren immer schon den Weltcup-Auftakt gab und das bei deutlichen Plusgraden und die Schanzenpräparierung jetzt nicht die allerbeste war, um es mal so zu formulieren. Deswegen hat sich auch immer erstmal die Frage gestellt, bei dem Termin ist es überhaupt möglich, eine künstliche Beschneiung zu machen? Und ich denke mal, allein das wäre eine riesengroße Herausforderung gewesen und deswegen hat man die Idee wahrscheinlich auch sehr schnell verworfen. Also in puncto Sicherheit ist es mit Sicherheit besser, dass dort auf Matten gelandet wird. Nur ist es für die Athletinnen und Athleten und vor allem auch für die Materialhersteller eine besondere Herausforderung, dadurch, dass eben auf Eisspur angefahren wird. Das ist Anfang November gar nichts Unübliches. Also in der Regel beginnt man damit schon Ende Oktober, dass man sich da quasi schon mal drauf einschießt. Aber ob ich so ein Event Anfang November brauche, ich weiß es nicht. Und mir fiel als erstes so ein bisschen ein, dieses Stichwort Sölden. Mhm. Dass du quasi so ein Warm-up hast, weit bevor der Winter eigentlich so wirklich losgeht. Und da tue ich mich aktuell noch sehr schwer mit, bin ich ehrlich.
Mhm. Es wird ja auch begründet, dass aufgrund der stattfindenden Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, die ja im November und Dezember über die Bühne geht, dass man deshalb auch den Start vorverlegt hat, um dem ganzen Event die Aufmerksamkeit zu geben, die es letztendlich auch verdient hat. Ist das für dich ein Argument, das du verstehen kannst, nachvollziehen kannst?
Also im Hinblick auf TV-Übertragungszeiten, ja, kann ich zumindest im Ansatz nachvollziehen. Auf der anderen Seite, jeder, der sich doch als Skisprung-Fan bezeichnet, wird doch im Zweifel Skispringen dieser eigenartigen Weltmeisterschaft dann irgendwo vorziehen. So, deswegen, ich würde das übrigens genauso machen. Also mich tangiert diese Fußball-Weltmeisterschaft, gelinde sagt, nicht. Und deswegen finde ich das Argument ein bisschen schwierig, zumal es ja auch während der Weltmeisterschaft weiterhin Skispringen geben wird. Also wir haben ja dann Ende November das Wochenende in Ruka. Ja. Und dann am 1. Dezember Wochenende ist bei den Damen auch Weltcup, also das Wochenende, was für die Herren freigelassen wird. Da fragt man sich dann auch schon wieder, ob da mit unterschiedlichen Maßstäben gemessen wird. Plus dann hast du noch TTC Neustadt das Wochenende drauf. Also so ganz schlüssig finde ich diese Argumentation nicht.
Glaubst du, dass das jetzt in Wisła Anfang November, wird das eine einmalige Geschichte sein? Oder glaubst du, dass dann auch andere Standorte jetzt quasi auf den Geschmack kommen, auch sowas dann vielleicht in den Jahren darauf auch umzusetzen?
solange die Winterverhältnisse so sind, wie wir sie aktuell noch haben, sprich, dass du zumindest ab Ende November eine gewisse Schneesicherheit hast, glaube ich, dass das eine Ausnahme bleiben wird. Aber klar, früher oder später musst du dir Gedanken drüber machen, dass, wenn es keinen Naturschnee mehr gibt, wie soll der Weltcup dann aussehen? Und da sind wir ja im Skispringen zum Glück in der Lage, das auszugleichen, weil wir haben eben diese Matten, auf denen das ganze Jahr über auch gesprungen werden kann. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Andere Wintersportarten haben das nicht. Aber ich wäre trotzdem kein Fan davon, sowas jetzt regelmäßig zu sehen.
Mhm. Ja, es ist auf jeden Fall so, dass der erste Hybrid-Weltcup auf uns zukommt. Also wir fahren auf Eisspuren an, springen dann 9,5 Meter, so wie der Luis Holoch damals in Hinzenbach, und landen dann auf Matten. Und wenn der Luis dann auch noch gute Haltungsnoten hat, dann schnappt er dem Tobias Ruf den dritten Platz weg.
Die Frage, wer das dann sehen will. Ja.
Wenn alles gut geht. Die Frage ist dann aber, Luis, ob du diesen 9,5-Meter-Sprung auf Slatner-Ski machst oder auf einem anderen Ski. Und das bringt mich gleich zur nächsten Neuerung. Wir haben jetzt mal diese Kalenderneuerung besprochen. Ja, der Auftakt in Wies war. Dazu die Länge der Saison auch so lang wie nie zuvor, bis in den April hinein. Und jetzt möchte ich mit dir über das Material sprechen. Stichwort Slatner. Da hat sich einiges getan beim Thema Skispitze und Bindung. Kannst du uns das mal etwas näher bringen? Luis, ich kenne mich da nicht so gut aus wie du.
Ja, jetzt wird es schon mal ein bisschen komplizierter, und das ist eigentlich auch so eine kleine Vorwarnung für den Rest der Folge vermutlich, weil wir noch in sehr viele Details hineingehen werden. Aber machen wir es einfach praktisch anhand eines Beispiels. Ihr erinnert euch vielleicht noch an diesen ja doch sehr aufgesehen erregenden Sturz von Zene Preutz bei der Vierschanzentournee in Oberstdorf, wo ja vor allem Martin Schmidt und Werner Schuster in ihrer Eigenschaften als Eurosport-Experten doch eine sehr klare Meinung zu hatten. Und damals schon gefordert haben, dass genau dieses Skimodell mit der flachen Skispitze verboten werden soll, weil es halt eben doch ein Sicherheitsrisiko darstellt.
Luis, kannst du noch mal ganz kurz erklären, warum genau stellt diese flache Skispitze ein großes Risiko dar?
Ja, zunächst mal muss man ja sagen, die Ski an sich sind ja ein Aerodynamikinstrument und sind ja nicht zum Skifahren gedacht, so wie wir es von den alpinen Ski halt kennen. Also die Ski haben keine Kanten, und in dem Fall stellt diese flache Skispitze nochmal zusätzliches Risiko dar, weil du dann wirklich im Endeffekt gar keine Biegung in dem Ski hast. Und in dem Fall war es halt so, dass sich der Ski quasi in den Hang hineingebohrt hat und der Springer gar keine Chance hatte, diesen Sturz irgendwo zu verhindern. Und darauf hat man jetzt reagiert und hat gesagt, genau dieses Modell und auch die Art und Weise, wie dieser Ski geformt ist, das ist jetzt verboten. Also das betrifft dann eben Zene Preutz beispielsweise, aber auch Sarah Takanashi und Yukiya Sato haben den im letzten Winter benutzt. Das heißt, die müssen sich ein neues Modell suchen. Und es sind nur noch halbplatte Ski zugelassen, wie Domen Preutz sie beispielsweise benutzt, also der jüngere Bruder von Zene. Und damit reagiert man eben auf diese Sicherheitsdebatte. Also es gab ja auch bei anderen Skiherstellern die Überlegung, ob man die so formt, aber die haben da keinen Wettbewerbsvorteil drin gesehen, und deswegen haben sie gesagt, wir bauen unsere Ski so, wie es bislang eben war.
Jetzt im Hinblick auf Athletinnen und Athleten, die diesen Ski bislang gesprungen sind, glaubst du, hat das irgendwelche Auswirkungen, dass man sich da jetzt erstmal drauf einstellen muss, oder ist diese Änderung für die Springerinnen und Springer so minimal, dass es quasi eh wurscht ist?
Also wenn man den Argumentationen der Hersteller glauben darf, dann sollte das kein großes Problem sein. Dazu bin ich natürlich auch jetzt nicht genug selbst Skispringer gewesen, um das beurteilen zu können. Also unsere liebe Uli, schöne Grüße an der Stelle, könnte das mit Sicherheit nochmal besser beurteilen als ich. Aber an sich dürften die Änderungen wirklich marginal sein. Also das sollte kein Problem sein. Sie sind ja vorher auch mit diesen halbplatten Ski gesprungen. Warum sollte das jetzt nicht wieder gehen?
Das kommt auf jeden Fall gleich in das Dokument Fragen an Uli.
Absolut, ja.
Thema flache Skispitze. Gab es von Athletinnen und Athleten irgendwelche Kommentare zu diesem Thema, oder wurde das einfach so hingenommen, akzeptiert?
Also ich habe jetzt nicht mitbekommen, dass sich da irgendjemand groß drüber beschwert oder geäußert hätte. Also das wäre mir neu.
Okay. Ja, wir werden es auf jeden Fall beobachten, wie sich der Slatner-Ski so schlägt. im kommenden Winter. Hoffen wir mal, dass diese Änderung auch dazu beiträgt, dass man, also dass die Springerinnen und Springer da noch sicherer landen und nicht zu Boden gehen, weil es ist ja auch nicht jeder so athletisch wie ein Manuel Fettner, der da auch gerne mal mit einem Ski im Auslauf unterwegs ist. Thema Ski ist das eine, Thema Bindung ist das andere. Luis, da gibt es auch eine Neuerung, das betrifft ebenfalls die Marke Slatna, slowenischer Hersteller. Eine Bindung, die meines Wissens nach, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, vor allem die DSV-Springer verwendet haben, ein bestimmtes Modell ist nicht mehr zulässig.
Genau, also da muss man auf jeden Fall nochmal deutlich hinweisen, es ist jetzt nicht so, dass alle Bindungsmodelle von Slatna verboten werden, also dass quasi der Hersteller in dem Fall rausgenommen wird, sondern eben nur ein bestimmtes Modell, was vor allem, wie du richtig sagtest, im DSV genutzt wurde, also Markus Eisenbichler und Karl Geiger unter anderem. Auch da wurde das Ganze mit Sicherheitsbedenken begründet und die Entscheidung ist dann schon relativ früh beim Materialkomitee gefallen, also Anfang April sogar schon. Da war man sich früh einig, dass man sagt, okay, da gehen wir lieber einen Schritt zurück, weil die Bindung ja weiterhin ein sensibles Thema ist, also nicht nur der Stab an sich, sondern eben auch alles, was im vorderen Bereich des Fußes passiert. Und da hat man sich eben darauf geeinigt, dass man das Ganze verbietet. Und man muss auch sagen, dass so intensiv wie der Austausch jetzt zwischen eben den FIS-Vertretern und den Herstellern so intensiv ist wie noch nie zuvor, was mich auch sehr verwundert hat, also dass man jetzt quasi im Jahr 2022 erst drauf gekommen ist, hey, wir sollten uns vielleicht mal alle an einen Tisch setzen und so besprechen, was habt ihr überhaupt an Material da und wie ist das zu bewerten? Also das hat mich in dem Zusammenhang dann auch erstaunt, dass man nicht schon früh auf diese Idee gekommen ist.
Es gibt ebenfalls eine Neuerung, die den Ski betrifft. Also vielleicht das nochmal kurz, dass wir das nochmal kurz ansprechen. Das soll jetzt alles andere als ein Slatna-Bashing sein oder so. Es ist nur mal so, dass diese beiden Veränderungen einfach diese Marke betreffen. Und deswegen sprechen wir drüber. Der Luis und ich, wir sind keine Verfechter der Fischer-Ski oder von sonstigen Ski, sondern es ist einfach das so der Fall, dass diese Neuerungen genau diese Marke betreffen. Und deswegen haben wir das genau so besprochen. Ein Datenchip, das bringt mich zur nächsten Neuerung. Ein Datenchip wird ebenfalls ab der kommenden Saison fix an den Skiern, also oder an einem Ski, nehme ich mal an, befestigt. Ich weiß nicht, ob an einem oder an zwei, das kannst du gleich ausfüllen, Luis. Was genau bringt uns dieser Datenchip? Ich glaube, das Thema Geschwindigkeitsmessung spielt da vor allem eine Rolle.
Ja, ganz richtig. Also ihr kennt ja aus der vergangenen Saison diese Grafiken, die unten links im TV-Bild eingeblendet werden, wo eben gewisse Daten transparent dargestellt werden. Also früher war es eben nur die Anlaufgeschwindigkeit, die ja weiterhin auch noch mit einer Lichtschranke gemessen wird. Aber inzwischen sehen wir ja auch, wie schnell der Sprung geworden ist nach einer gewissen Zeit und auch mit wie viel km/h eigentlich gelandet wird, plus teilweise auch noch die Flughöhe. Und genau diese Daten sind diese Chipsensoren eben in der Lage zu ermessen. Und jetzt wurde im Weltcup-Reglement festgehalten, dass diese Chips verpflichtend einzusetzen sind. Großteil des Feldes hatte sie in der vergangenen Saison eben auch schon eingesetzt. Nur bei den deutschen Springern war das auffällig, dass sie die nicht benutzt haben. Aber auch die kommen jetzt an dieser Lösung nicht mehr vorbei. Ist ein ganz nettes Zusatzgimmick, vor allem für so Nerds wie uns, wo man vielleicht nochmal auch erklären kann, warum dieser oder jener Sprung vielleicht besser funktioniert hat als ein anderer, zumindest auf gewissen Schanzen. Aber ich glaube, jetzt für die breite Skisprung-Fanmasse wird das jetzt keinen großen Unterschied machen.
Macht es einen Unterschied für die Springer, glaubst du?
Nee, also wir reden da von
ein paar Gramm.
Ein, zwei Gramm oder so. Also das, und der Nachteil, wenn es ihn denn gibt, ist ja sowieso für alle gleich. Also von daher kann sich da auch keiner rausreden.
Okay, aber es ist ja oft so bei Neuerungen, lieber Luis, dass die Seite zwei Medaillen hat. Und jetzt stellt sich mir die Frage, glaubst du, dass das dann im Vergleich zur Lichtschranke, die bisher die Geschwindigkeit gemessen hat, dass das dann noch genauer, noch exakter die Geschwindigkeit der Springerinnen und Springer anzeigt. Und Stichwort Springerinnen, wird das bei den Damen ebenfalls so konsequent umgesetzt werden wie auch bei den Herren?
Also das würde mich wundern, zumal diese Testläufe, die wir bislang hatten, entweder ausschließlich oder fast nur bei den Herren bislang gelaufen sind. Also ich glaube, dass das da auch wieder eine einseitige Geschichte sein wird. Ob es präziser ist jetzt in Sachen Anlaufgeschwindigkeit, glaube ich gar nicht mal unbedingt. Aber zumindest in Bezug auf den Rest der Daten ist es ja schon das einzige Instrument, was es derzeit gibt. Früher wurde es ja so grob geschätzt bzw. berechnet. Physiker und Mathematiker, die dazu in der Lage sind, Respekt dazu von meiner Seite, ich könnte es nicht. Aber insgesamt denke ich mal, es macht das Skispringen auf jeden Fall verständlicher und transparenter, verdeutlicht auch nochmal, was in der Luft eigentlich geleistet wird, weil jetzt so am TV-Bildschirm, du siehst es ja nicht unbedingt, ob jetzt ein Sprung schneller ist als vorher im Verlauf des Fluges. Von daher ist das, glaube ich, auf jeden Fall eine gute Sache. Aber man muss auch aufpassen, dass der Sport nicht zu datenbasiert wird, weil sonst wird es für den Otto-Normalverbraucher draußen auch schwierig nachvollziehbar irgendwann, wenn es zu viele Zahlen sind.
Ja, mir kam gerade nur noch der Gedanke, wenn das wirklich so exakte Geschwindigkeit misst, dann kann es natürlich auch eine große Hilfe sein für die Athleten, wenn es mal an der Geschwindigkeit hapert, dass sie dann auch anhand des Chips eben genau sehen, oh, da fehlen mir 2-3 km/h.
Also für die Teams, und meistens sind da ja auch noch Sportwissenschaftler angeschlossen, ist das mit Sicherheit eine gute Hilfe. Es ist dann auch immer die Frage, wie konsequent wird das umgesetzt, weil nehmen wir jetzt mal eure Streif in Kitzbühel.
Ja.
Da wird ja auch nicht...
Hell of a ride.
So. Da wird ja auch nicht an den Punkten gemessen, wo die Sportler tatsächlich am schnellsten sind, weil man irgendwann sagt, okay, das gebe vielleicht in der Öffentlichkeit kein gutes Bild ab. Und deswegen bin ich gespannt, wie valide die Daten dann im Skispringen tatsächlich auch sind.
Aber ist es dann so, dass diese Chips, das würde mich noch interessieren, ich glaube unsere Hörerinnen und Hörer auch, haben die Athletinnen und Athleten diese Chips jetzt schon quasi beim Training oder wird das dann bei den Weltcups dann von der FIS einfach zur Verfügung gestellt?
Also ob es jetzt die FIS macht, bin ich mir gar nicht mal sicher. Ich würde mal darauf tippen, dass es Swiss Timing macht. Das ist ja der Datendienstleister, der dafür sorgt, dass die Weitenmessung und so funktioniert. Also meines Wissens nach, und ich habe das auch mal gesehen beim Sommer Grand Prix in Klingenthal, werden diese Chips vor Ort quasi ausgehändigt zum, jetzt bin ich nicht sicher, ob zum Training oder zur Quali, aber also die werden quasi für jeden Wettkampf oder jede Quali werden die neu an den Ski angebracht und dann wieder zurückgegeben.
Ja, und Stichwort Sommer Grand Prix, wir nehmen ja heute am 3. Juni auf. Luis, ich glaube, in genau 50 Tagen ist es soweit mit dem ersten Wettkampf in Wieswa.
Ja, stimmt. Die Memes hast du also auch gesehen auf Twitter, ja.
Ja, natürlich. Also ich bin immer dabei.
Stark.
Okay, also auch der Datenchip ist neu, der dann am Ski befestigt wird und die Geschwindigkeit messen soll, noch genauer messen soll als die Lichtschranke, die das bis hierhin erledigt hat. Ja, und jetzt, Luis, versetze ich mich mal in die Lage eines Skispringers. Ich simuliere jetzt mal einen Sprung. Also ich sitze da oben auf dem Zitterbalken mit meinem genormten Slatner-Ski, habe meinen Chip drauf, spring runter, 136,5 Meter, Schanzenrekord, erster Platz, krieg 100 Punkte, bin Gesamtweltcup-Führender. Aber ich muss ja dann noch zur Materialkontrolle. Und bei der Materialkontrolle, da könnte es noch einen kleinen Stolperstein geben und das bringt mich jetzt zur nächsten Neuerung, einem Lasergerät, das jetzt bei der Materialkontrolle völlig neu ist, neu angewandt wird ab der kommenden Saison. Ich gehe mal stark davon aus, jetzt schon bei den Sommer Grand Prix, eine Art Bodyscan. Weißt du dazu schon genaueres? Bist du damit schon in Berührung gekommen?
Also aktiv noch nicht, aber passiv natürlich. Ich habe mich informiert. An der Stelle kann man die Quelle definitiv auch mal erwähnen, weil ich finde, der Kollege schreibt sehr lesenswerte Texte, wenngleich es auf Polnisch ist. Auf sport.pl hat der Kollege Jakub Balcerski einen sehr ausführlichen Artikel dazu geschrieben. über den wir jetzt quasi so ein bisschen an dieser Thematik entlanghangeln können. Dieses Gerät, also es wurde auch verlautbart, dass es ungefähr 200 Euro gekostet hat. Also bin mal gespannt, ob sich die Investition für die FIS dann auch lohnt. Soll eben per Laserscan die Körpermaße der Athletinnen und Athleten festlegen. Es gibt dann zwei Messverfahren. Einmal wird im Liegen gemessen, also du liegst auf einem glatten Untergrund und es müssen gewisse Punkte des Körpers müssen auch drauf anliegen, ja. Und auch im Sitzen, also quasi analog zur Anlaufhocke. Und da werden eben diese Körpermaße bestimmt und die werden quasi als Grundlage dafür genommen, was du an Toleranz bei der Materialkontrolle im Hinblick auf den Anzug haben darfst. Das ist mal die erste Neuerung. Die zweite Neuerung, und was ja bei Olympia leider auch sehr großes Thema war, ist das Messprozedere an sich bei der Materialkontrolle. Da wird weiterhin im Stehen gemessen, aber man soll nicht mehr 40 Zentimeter die Beine auseinander haben, sondern nur noch 30 Zentimeter. Und damit erhofft man sich, dass die Messergebnisse dann doch ein bisschen genauer werden, was in der Vergangenheit nicht unbedingt so der Fall gewesen sein soll.
Ja, und das neue Prozedere, also dieses neue Lasergerät, das wird dann jetzt auch schon im Sommer getestet?
Genau, also eigentlich ist es ja immer so im Skispringen, sobald Regeländerungen beschlossen werden, werden die sofort ab dem Sommer Grand Prix angewandt. Mhm. Und dann wird geschaut, wie hat es funktioniert, gibt es vielleicht noch Anpassungsbedarf in Richtung des Weltcups, aber ansonsten ist das quasi ein Test unter realen Bedingungen.
Wir haben zu diesem Thema auch einige Hörerfragen, Hörerinnenfragen bekommen. Wenn ich mir das so anschaue, wurden eigentlich die meisten Hörerfragen zu exakt diesem Thema gestellt, Luis. MNJCB, der User bei Instagram, hat uns gefragt, wie die Anzüge jetzt genau ausgemessen werden und ob das aus eurer Sicht fairer ist als vorher. Wie sie jetzt genau ausgemessen werden, das hast du jetzt ja schon super erklärt. Ich glaube, da sind wir jetzt alle auf dem aktuellsten Stand. Jetzt ist die Frage, ob das aus unserer Sicht fairer ist als vorher. Spreche ich da auch für dich, wenn ich sage, ich glaube, man muss dem Ganzen etwas Zeit geben. Jetzt mal auch im Sommer, im Rahmen des Sommer Grand Prix schauen, inwiefern sich das bewährt. Und ich glaube, erst nach einer gewissen Zeit, also wenn das mehrere Male angewandt wurde, dann kann man ein erstes Zwischenfazit ziehen, oder?
Ja, das würde ich auch sagen. Also was die Materialkontrolle an sich angeht, also wirklich nur das, was nach dem Wettkampf passiert, wurde ja gar nicht so viel verändert. So, das ist im Prinzip eben, dass die Schrittweite beim Hinstellen sozusagen anders ist als vorher, aber alles, was jetzt mit diesem Laserscan-Gerät zu tun hat, das passiert ja vor der Saison. Und deswegen würde ich das jetzt mal nicht als großen Durchbruch bezeichnen, den man da gemacht hat. Aber natürlich muss man dann sehen, wie sich es tatsächlich verhält. Aber so eine leichte Skepsis bleibt auf jeden Fall. Also man hat dann nochmal in Bezug auf die Maße noch ein bisschen nachgelegt, dass man gesagt hat, okay, Toleranzbereich zwischen Körper und Anzugstoff bei der Messung während eines Wettkampfs, also die Materialkontrolle an sich, darf zwischen 2 und 4 Zentimeter sein. Auch das hat man wieder geändert. Vorher war es zwischen 1 und 3. Und es gibt eine Ausnahme im Bereich des Unterbeins, also alles unterhalb des Knies. So. Und ja, das klingt erstmal alles gut, aber es muss sich natürlich jetzt in der Praxis beweisen. Deswegen bin ich da bei dir. Da muss man auf jeden Fall mal abwarten, wie es im Sommer Grand Prix läuft. Und üblicherweise, gerade zu Saisonbeginn, sehen wir mehr Disqualifikationen als in der Saisonmitte beispielsweise. Und ich glaube, dass das auch so bleiben wird.
Okay. Ja, wir werden es beobachten. Und wenn uns irgendwas negativ auffällt oder besonders positiv auffällt, dann werden wir das auf jeden Fall hier in der Flugshow ganz klar ansprechen, so wie wir das auch sonst immer tun. Dann natürlich auch wieder mit dem Tobias. Der lässt sich für heute entschuldigen. Luis, ich glaube, dem Tobi schicken wir jetzt mal ganz liebe Grüße. Lieber Tobi, wenn du das hörst, wir vermissen dich. Aber liebe Hörerinnen und Hörer, wir können euch eines versprechen, der Tobi wird schon ganz bald wieder in der Flugshow mit dabei sein. Uns hat noch eine Hörerinnenfrage erreicht zum Thema Anzug von der Johanna, die gefragt hat, glaubt ihr, dass mit dieser Neuerung bei der Messung wird hier auf das Mixteam-Desaster bei Olympia reagiert? Ich würde jetzt mal sagen, ja. Also ich gehe mal schon davon aus, dass diese Anzugphase, diese Materialkontrolle ein zusätzlicher Denkanstoß war, dass man sich da was überlegt, Luis, oder?
Ja, wobei man schon festhalten muss, dass das Wort Olympia oder Mixteam, zumindest bei dem, was die FIS so veröffentlicht hat, seitdem gar nicht gefallen ist. Also wir nehmen jetzt mal an, dass das die Folge dessen ist und auch die Folge dessen, dass es ja vorher schon sehr viele Diskussionen über dieses Thema gab. Was wirklich konkret geändert wurde und was bei Olympia ja auch ein Thema war, war einerseits dieses Hüftband, was ja bei Daniela Eraschko-Stolz seinerzeit das Problem war. Mhm. Das hat man jetzt wieder entfernt. Also das heißt, das ist zumindest aus Athletinnen-Sicht ein Teil weniger, der für Diskussionen sorgen kann. Und ansonsten sind es halt minimale Änderungen, was jetzt den Schnitt angeht. Aber die hast du eigentlich immer. Und dass man das nicht vor der letzten Saison schon gemacht hat, ist auch klar, weil vor Olympia möchte man immer ein stabiles Reglement haben. Aber natürlich ist das Thema jetzt absolut im Fokus. Also gerade Mika Jukara hat sich jetzt keinen besonders guten Ruf erarbeitet in der vergangenen Saison und da muss jetzt was kommen in der nächsten. Und da bin ich sehr gespannt, ob das Ganze sich dann in eine positive Richtung entwickelt.
Ja, Mika muss liefern und der neue Bodyscan muss auch liefern. Der Jan-Niklas Weber hat uns noch geschrieben, wäre es sinnvoll, die Herrenanzugregeln 1:1 auf die Frauen zu übertragen? Es scheint zumindest in der Auslegung unterschiedliche Maßstäbe zu geben. Fürs Mixed könnte es das vereinfachen. Ich habe jetzt gleich mal daran gedacht, ob das sinnvoll wäre zu übertragen. Die Regeln, ja, natürlich. Und in der Auslegung unterschiedliche Maßstäbe, die gibt es ja sowieso von Natur aus, oder? Weil ganz einfach der Körperbau etwas unterschiedlich ist im Vergleich Mann und Frau, oder?
Ja, aber damit hast du auch schon die Antwort, warum das nicht geht. Also du kannst die Anzüge für Männer und Frauen de facto nicht gleich schneiden, ohne dass da Leute gewisse Vorteile haben. Weil wenn du an einer anderen Stelle nochmal deutlich schlanker bist als die Norm und der Anzug dementsprechend weiter ist, hast du einen Vorteil. Andererseits könntest du dann sogar zu Unrecht disqualifiziert werden. So, und deswegen finde ich das schon vernünftig, dass man sagt, okay, es gibt da zwei unterschiedliche Formen, aber wie so oft war ja in der vergangenen Saison nicht das Reglement an sich das Problem, weil das Reglement ist klar, das ist schwarz auf weiß.
Ja, ja.
Es ist eindeutig, sondern die Anwendung dessen. Und in dem Fall halt eben der menschliche Faktor war das Problem und das müssen sie in den Griff bekommen.
Okay, also bei Herrenanzugregeln, da bezieht sich der Jan-Niklas Weber auf die Maße an sich, also quasi, ob bei Herren und Frauen gleich gemessen werden kann.
Genau, ja.
Okay.
So würde ich das jetzt mal verstehen, ja.
Ja, ihr hört es auf jeden Fall, liebe Hörerinnen und Hörer. Dieses Thema beschäftigt uns jetzt schon im Juni und das wird sicher noch spannend zu beobachten sein, inwiefern dieser Bodyscan das Ganze fairer macht, hoffentlich fairer machen wird.
Eine Sache würde ich da gerne noch dazu sagen.
Ja, sehr gerne.
Also so wie sich das ja liest, wird diese Messung ja vor Saisonbeginn gemacht. Vielleicht liegt es jetzt an meiner Unwissenheit, aber ich würde da vermissen, dass man das wiederholt im Laufe der Saison. Weil sprechen wir mal von Athleten unter 20, da ist es ja nichts Unübliches, dass sich deren Körper nochmal verändert, weil wir kennen das alle, wir haben das alle mitgemacht, wenn wir dieses Alter schon überschritten haben. Man ist in der Pubertät und das ist völlig normal, dass sich der Körperbau verändert. Und ich finde, wenn das passiert, kannst du nicht den Maßstab vor der Saison für die kommenden 6 Monate so anwenden. Und deswegen ist das so ein bisschen die Frage, die ich mir auch gestellt habe. Und ich bin gespannt, inwiefern oder inwieweit das dann gehandhabt wird in der kommenden Saison. Aber aus dem Kenntnisstand, den ich habe und was ich so gelesen habe, bleibt die Frage auch erstmal offen.
Okay. Ja, wenn es dazu Neuigkeiten gibt, dann werden wir das auf jeden Fall auch hier in der Flugshow im Detail besprechen. Eine Neuerung gibt es noch bei der Wind- und Gate-Regel, Luis. Und zwar wird die Rückenwindkompensation auf 50% erhöht. Sprich, kurzes Beispiel, Gernot springt runter, hat leider Gottes Rückenwind, springt aus Luke 11. Die anderen hatten aus Luke 11 alle Aufwind. Ich bin der Erste mit Rückenwind. Und hätte in der letzten Saison 15 Windpunkte gut geschrieben bekommen. Werden das ab der kommenden Saison dann deutlich mehr sein?
Ja, auch da versuchen wir es nicht unnötig komplizierter zu machen, als es tatsächlich ist. In der Vorsaison war der Wert dafür 21% und jetzt sind es eben 50%, weil man gesagt hat, okay, Rückenwind ist ein ungleich höherer Nachteil. Das hat man jetzt nach 13 Jahren, die es diese Regel gibt, jetzt festgestellt. Und der Zuschlag, den du dann bekommst, unterscheidet sich aber auch je nach Schanzengröße. Also nehmen wir jetzt nur mal die drei Kategorien, die wir aus dem Weltcup und den Großevents kennen. Normalschanze, Großschanze, Flugschanze. Auf der Normalschanze bekommst du jetzt im Schnitt 1,2 Meter, sprich 2,3 Punkte zusätzlich gut geschrieben. Auf der Großschanze sind es 1,7 Meter, also 3,1 Punkte. Und auf der Flugschanze 3,5 Meter, sprich 4,2 Punkte. Und das ist im Vergleich zu dem, was man vorher hatte, ist es ungleich mehr. Und ich finde das eine gute Anpassung, weil es in der Luft natürlich schon einen gravierenden Unterschied gibt, ob jetzt Gernot Clement mit Rückenwind springt und es dann eben Glückspilze gibt, die nur Aufwindphasen erwischen. Und deswegen finde ich das nur gerecht, wenn der Gernot da eine Kompensation bekommt.
Warum denke ich bei dem Thema irgendwie sofort an den Bergisel?
Vielleicht, weil es da immer Rückenwind hat. Ich hätte jetzt gedacht, als du anfingst mit dem Beispiel, dass du sagst, du wärst Markus Eisenbichler, weil der hat sich an Willingen so schön darüber aufgeregt hat, dass sie ihn ankotzt, dass er da Rückenwind bekommen hat. Das war sein Toni Kroos-Moment in der vergangenen Saison.
das heißt, mehr Chancengleichheit, was eindeutig, den Wind angeht.
Ja. Eindeutig, ja. Ja, also wenn man schaut, was jetzt Aufwindwert ist, sind 8 Punkte, 10,8 und 14,4 Punkte in Bezug auf Normalschanze, Großschanze. Und vorher war Rückenwind 9,7 Punkte, 13,1 und 17,4. Also das ist ja, die Spanne zwischen Auf- und Rückenwind war ja sehr klein. Und deswegen finde ich das gut, dass man das jetzt dementsprechend erhöht hat. Also man hat den Wert, den man quasi vorher als Differenz hat, jetzt verdoppelt, um zu sagen, okay, der Nachteil ist so gravierend, deswegen müssen wir diesen Wert unbedingt anheben. Und ich glaube, das Gefühl für die Springer ändert sich natürlich nicht, aber es wird sich in den Punktzahlen deutlich niederschlagen und sicherlich für nicht mehr ganz so krasse Benachteiligungen sorgen, wie wir es ab und an mal gehabt haben in der Vergangenheit.
Wäre jetzt in der Retrospektive natürlich interessant zu sehen, ob vielleicht der ein oder andere Springer jemanden den Titel, irgendeinen Titel weggeschnappt hätte, ne? Mit einer erhöhten Kompensation, sagen wir mal so. Aber das ist alles Vergangenheit. Aber ist doch gut. Ich meine, mehr Chancengleichheit, das heißt, es wird noch fairer. Natürlich, ganz fair ist immer schwierig. Es ist ein Freiluftsport und jede Springerin, jeder Springer weiß, Aufwind, Rückenwind oder mit Aufwind oder Rückenwind besser umzugehen. Also dieser Faktor spielt ja auch noch immer mit rein. Aber ich glaube, damit sind für die nächste Saison schon mal die Rahmenbedingungen geschaffen, dass es noch fairer zugeht als bislang. Gut, Luis, das waren schon mal ein paar Neuerungen, was Kalender, Material und den Flug bzw. den Sprung an sich angeht. Ich würde sagen, wir machen eine ganz kurze Pause, schnaufen mal durch, holen uns einen Espresso Und dann fahren wir fort, lieber Luis. Bis gleich. Da sind wir wieder, frisch gestärkt mit einem Espresso. Luis, die Frage an dich. Kannst du noch? Hast du noch Bock?
Ja, logisch. Wir haben doch jetzt erst so richtig angefangen, oder?
Ja, das hoffe ich, dass du noch Bock und große Lust hast, weil jetzt, glaube ich, kommen wir zu einem Thema, das dir als Begleiter des Damen-Skispringens besonders am Herzen liegt. Es geht ums Fliegen. Tatsächlich das Thema Skifliegen bei den Frauen. Es wird konkret in der nächsten Saison. Es soll zum ersten Mal ein Skifliegen der Frauen über die Bühne gehen im Rahmen der Raw Air nächstes Jahr, die in Norwegen stattfindet und sich auch immer mehr etabliert, diese Raw Air, als mehrtägiges Tournament im Skisprung-Kalender. Luis, deine Gedanken dazu? Mir würde jetzt spontan einfallen, wo, wenn nicht in Norwegen, wäre der perfekte Ort für das erste Damen-Skifliegen? Nicht nur, weil sie dort eine tolle Skiflugschanze haben, sondern auch, weil die Nation Norwegen, glaube ich, mit am meisten auch sich dafür eingesetzt hat, dass sowas umgesetzt wird.
Ja, damit hast du es blendend auf den Punkt gebracht. Also der Kreis, wenn man ihn denn so zeichnen will, der schließt sich auf jeden Fall. Zumal man ja sagen muss, Vikersund war auch der Ort, an dem letztmals Frauen von einer Skiflugschanze gegangen sind, denn das gab es ja schon.
Wann war das?
2009 waren die letzten Skiflüge, ehe es da doch zu einem ziemlichen Eklat gekommen ist, nachdem die FIS seinerzeit die, ich glaube, vier weiblichen Vorfliegerinnen aufgrund ihres Geschlechts disqualifiziert hat, steht auch so in den Ergebnislisten, die es davon gibt. Also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Aber jetzt wird es ja wirklich konkret. Also dass wir tatsächlich gleich zwei offizielle Wettbewerbe sehen werden im März in Vikersund. Logischerweise keine Weltcups, denn dazu passt das Reglement, was man sich ausgedacht hat, und zu dem wir auch gleich noch kommen werden, nicht. Aber es ist auf jeden Fall quasi ein weiteres Stück, ein weiterer Meilenstein im Hinblick auf endgültige Gleichberechtigung und entsprechend deutlich fiel ja das Abstimmungsergebnis auch aus. Also letztes Jahr hat man noch mit 9-7 dagegen gestimmt bei dem Komitee und jetzt in dem Fall war es ein glattes 14-0.
Kannst du uns vielleicht mal genauer erklären? Du hast gesagt, es sind keine klassischen Weltcups, also es wird dafür keine Weltcup-Punkte geben. Aber wie sieht dann die Wettkampfform aus? Ich glaube, es dürfen dabei nur Springerinnen an den Start gehen, die mindestens 18 Jahre alt sind.
Genau, das hat vor allem versicherungstechnische Gründe, weil man sagt, okay, das ist im Prinzip Extremsport und da gibt es auch seitens der Verträge zwischen der FIS und den Veranstaltern eben die Klausel, dass man mindestens 18 Jahre alt sein muss. Wäre natürlich unglücklich, wenn du, weiß ich nicht, 16, 17 bist und du springst eine sehr gute Saison und vor allem auch eine sehr gute Raw Air, die ja das Kriterium ist, um dafür zugelassen zu werden und du darfst dann nicht mitmachen. Aber ist dann in dem Fall so, irgendwo muss man die Grenze setzen und die gilt ja auch bei den Herren. Und es sind 15 Springerinnen, die an dem Wettbewerb teilnehmen dürfen. Eine Nationenquote gibt es nicht. Also theoretisch könnten es auch 15 Springerinnen aus einem und demselben Land sein, wenn die denn so gut wären. Aber das geht ja gar nicht. Und es werden dann die Top 15 der Raw Air Gesamtwertung sein, weil man sagt, okay, das sind zum einen die Springerinnen, die zu dem Zeitpunkt am stärksten in Form sind, sich auf dieses Event quasi hinarbeiten. Plus diese Springen finden ja alle auf der Großschanze statt. Das heißt, sie haben quasi die bestmögliche Vorbereitung. Wenngleich man sagen kann, man könnte sicherlich auch Argumente für ein etwas anderes Reglement finden. Aber das ist jetzt mal das, mit dem gearbeitet wird.
Aha. Kurzes Beispiel. Ich bin jetzt die Lisa Eder und ich bin zum Start der Raw Air krankheitsbedingt nicht dabei, stoß dann erst später mit dazu, aber war dementsprechend dann weniger Chancen im Gesamtklassement unter den Top 10 zu sein. Das heißt, sollte ich aufgrund einer Krankheit, weiß ich nicht, weil meine Skier nicht in Norwegen ankommen, weshalb auch immer, den Start verpassen der Raw Air und ich hätte dann keine Chance mehr, in den Top 10 der Gesamtwertung zu landen. Das würde dann auch gleichzeitig bedeuten, dass ich beim ersten Skifliegen auch nicht dabei sein darf. Oder glaubst du, oder glaubst du, dass man hier irgendwie noch nach einer Ausnahmegenehmigung, ob man hier sowas noch plant?
Also so wie das Reglement dargestellt wurde, gibt es da keine Schlupflöcher. Also hättest du in dem Fall als Lisa Eder Pech gehabt und man kann ja auch ein ganz praktisches Beispiel aus der letztjährigen Raw Air nehmen. Da hatten wir genau diesen Fall, nämlich mit Katharina Althaus
war es, ne?
Genau, die ja Corona-bedingt sogar die ersten beiden Springen verpasst hat. Nee, das erste Springen in Lillehammer verpasst hat. Die ist in der Gesamtwertung nur 31. geworden. So, und damit würde sie dieses Event verpassen, wenn das in der nächsten Saison auch so wäre. Deswegen, das ist mir gleich als erstes aufgefallen, wie leicht passiert es, dass du eben ein Event verpasst, warum auch immer, Krankheit, Disqualifikation, Windpech, wie auch immer. Deswegen wäre meine favorisierte Lösung gewesen, dass man sagt, man nimmt die Top 15 aller Großschanzenspringen.
Ja.
Wenn du eh schon in der Saison das Ziel hast, dass du die Balance hast, 50% Normalschanzenspringen, 50% Großschanzenspringen, hätte ich das als fairer empfunden. Aber das wird so nicht angewandt und deswegen müssen dann alle eben damit leben, dass es dann um die Raw-Air-Gesamtwertung gehen wird.
Mir fällt spontan ein, diese Olympianorm, über die wir so oft gesprochen haben, das waren zwei Top 15 Plätze, oder?
Ja, genau.
Ja, was hältst du von der Idee, dass du als Springerin im gesamten Winter, bis es dann zu Raw Air kommt, zwei Top 15 Plätze bei einer Großschanze erreichen müsstest? Ich meine, ich glaube, man wird hier nicht die perfekte Lösung finden. Mhm. Außer, was man natürlich machen könnte, man könnte einfach die, sage ich jetzt mal, die besten 15 Springerinnen im Weltcup starten lassen oder meinetwegen die besten 20 und würde dann einfach eine Qualifikation machen.
Das wäre rein sportlich sicherlich die fairste Lösung. Bin ich vollkommen bei dir, dass du da nicht den Best Case quasi haben wirst. Also das ist, glaube ich, was den Springerinnen dann irgendwann auch einleuchten wird, dass man sagt, okay, es können nicht alle, die auch möchten. So, weil denk zurück ans vergangene Jahr, wo sie dieses Video veröffentlicht haben.
Ja.
In diesem Video tauchten 21 Springerinnen auf, die haben gesagt, ich möchte Skifliegen. So, und selbst wenn alle 15 oder beziehungsweise alle fit sind, dann hast du schon mal 6, die auf jeden Fall draußen sein werden. So, und deswegen ist es schwierig, aber irgendwo musst du ja anfangen. Und ich finde, die Zahl 15 auch im Hinblick der Qualität des Wettkampfs finde ich das eine gute Lösung. Und du hast ja natürlich für die kommenden Jahre jederzeit die Möglichkeit, das aufzustocken und das wird ja auch passieren.
Ja, ich bleibe aber dabei. Also meine Meinung ist es, dass es nicht ideal ist, wenn man nur die Raw Air Gesamtwertung in Betracht zieht. Ich glaube, da sind wir uns beide einig, oder?
Hundertprozentig, ja. Ja.
Okay.
Also klar, es ergibt Sinn, weil diese Springen irgendwo auch Teil der Raw Air sind. Ich bin dann auch gespannt, wie die in die Gesamtwertung einfließen, ob sie das denn tun, weil auch das wäre nicht fair. Aber selbst unter den Möglichkeiten, die man theoretisch hat, hätte es da bessere Lösungen gegeben. Ja.
Absolut. Es gibt ja nach wie vor Kritiker, die sagen, okay, das mit dem Fliegen bei den Frauen, das kommt noch etwas zu früh. Muss man ganz klar so sagen, da gibt es nach wie vor kritische Stimmen. Aber glaubst du, dass man genau diese Kritiker Lügen straft, indem man einfach sagt, okay, man nimmt nur die besten 15? Weil es ist ja auch immer dieser Hauptkritikpunkt, dass die Dichte noch nicht da ist. Mhm. Dass es quasi zu wenig Athletinnen gibt, die jetzt sagen wir mal in Vickersund, sagen wir mal über 220 Meter springen könnten.
Ja.
Und dass man denen eben zeigt, okay, schaut her, das ist euer Kritikpunkt, aber wir nehmen doch nur die besten 15 und von denen nur die mindestens 18 Jahre alt sind, dass man die quasi so mit die Kritiker stumm macht sozusagen.
Ja, also ich denke mal, dass das auch in den Überlegungen eine Rolle gespielt haben wird. Du hast quasi die Hälfte von einem zweiten Durchgang und du hast die besten Skispringerinnen der Welt. Und ich stelle dann in dem Zusammenhang immer gerne die Frage, woher wollt ihr denn wissen, dass es so ist, wenn man es nicht mal macht? So, und jetzt wird es mal gemacht und dann wird man sehen, wie es denn tatsächlich funktioniert. Und wie gut es denn wird, hängt von einer Menge Faktoren ab. Also das Wetter kann eine Rolle spielen, die Springerinnen selbst natürlich auch. Sie haben es letztendlich zumindest zu einem Großteil in der eigenen Hand, wie gut ihre persönliche Leistung sein wird. Dann spielt natürlich auch die Jury eine Rolle. Ist man großzügig mit dem Anlauf, sehen wir dann plötzlich Flüge über 240 Meter vielleicht sogar. Oder läuft es so, wie man es von manchen Großschanzenwettbewerben kennt, da sind sie echt zaghaft mit dem Thema und am Ende bleiben dann alle unter 200 Meter so. Und das weiß man vorher nicht, aber irgendwo muss man ja anfangen. Und ich finde auch, dass Vikersund genau die richtige Schanze ist. Jetzt kann man sagen, okay, das ist der Monsterbacken, das ist mit die größte Flugschanze der Welt.
Ja.
Aber auf der anderen Seite, sie hat auch die flachste Flugkurve, sehr berechenbare Bedingungen. Und es gibt nun mal keinen Mittelweg zwischen Willingen und dem, was da jetzt da drüber kommt, so aktuell zumindest nicht. Wäre sicherlich spannend, wenn es so eine 180 Meter Schanze gewesen, wo du vielleicht auch 200 Meter fliegen kannst. Aber es gibt sie halt nicht so. Deswegen musst du halt irgendwo anfangen und deswegen finde ich das gut, dass das jetzt gemacht wird und ich freue mich sehr drauf und hoffe auch, dass ich dem Ganzen dann vor Ort da beiwohnen kann, weil das ist ein historisches Event und das sollte man sich definitiv nicht entgehen lassen.
Ja, und Norwegen, Vikersund, das erste Mal Damen-Skifliegen. Ich glaube, da kribbelt es schon bei einer gewissen Maren Lundby, die ja in der kommenden Saison auch zurückkehrt. Für die muss das ja ganz was Besonderes sein, aber gleichzeitig, du hast es am Anfang der Folge ja erwähnt, viele Rücktritte gab es, teilweise für eine Spela Rogel oder eine Carina Vogt zum Beispiel. Die werden sich wahrscheinlich schon ein bisschen in den Hintern beißen, sage ich jetzt mal, oder? Dass sie dann dieses Event vielleicht begleiten, aber halt nicht aktiv fliegen können.
Ach, ich glaube, das ist ein Typ. Frage ist irgendwo. Also zumindest bei Carina klang ja auch durch, dass sie festgestellt hat, okay, sie kann den Sport nicht mehr so ausüben, wie sie es von sich selber auch erwartet. Und dann ist sie auch bewusst, okay, es hätte schon sehr viel zusammenlaufen müssen, dass ich da mit dabei bin. Aber zumindest für die beiden und auch für andere, die ja dafür gekämpft haben, ist es dann irgendwo zumindest ein mentales Erfolgserlebnis, weil du weißt, okay, ich habe meinen Teil dazu beigetragen, dass das jetzt stattfindet. Und ich glaube, das steht sowieso über allem, dass man das gemeinsam geschafft hat und dass es jetzt eben 15 Auserwählte gibt, die da in den Genuss kommen. Und also das Symbol an sich ist, glaube ich, größer als das Ereignis.
Okay. Ja, und wir als Flugshow-Redaktion, wir freuen uns natürlich auch, weil gleichzeitig wird natürlich damit auch das Damen-Skispringen wieder etwas bekannter gemacht mit diesem ersten Skifliegen, das dann in der kommenden Saison in Vikersund stattfinden soll. Stichwort kommende Saison, Neuerung. Nächste Saison ist es noch nicht so weit, aber in der Saison drauf, Luis. Es soll tatsächlich endlich soweit sein, die erste Damen-Vierschanzentournee soll stattfinden. In der Saison 2023/24 und zumindest die ersten beiden Orte sollen die gleichen Orte sein wie bei der geschichtsträchtigen Vierschanzentournee der Männer, nämlich Garmisch-Partenkirchen und Oberstdorf. Und jetzt habe ich Garmisch-Partenkirchen schon als erstes erwähnt. Ich glaube, das war aber gar nicht so falsch, oder Luis?
Nee, ist richtig. Also das soll nämlich auch, was die Reihenfolge angeht, genauso vonstatten gehen, dass Garmisch-Partenkirchen eben der erste Ort sein wird. Dass Garmisch-Partenkirchen natürlich sein neues Skispringen behält, ist auch klar bei den Herren. Aber es gibt dann eben auch ein neues Springen in Oberstdorf, nämlich bei den Damen. Also das ist das, was verlautbart wurde, was, ja, sagen wir mal so, in Stein gemeißelt ist. Und auf den Rest warten wir an dieser Stelle noch.
Ja, es sieht, glaube ich, aktuell so aus, dass bei den österreichischen Orten Innsbruck und Bischofshofen, dass es bislang noch nicht feststeht.
Jetzt hast du das böse Wort gesagt, lieber Gernot. Erwischt.
Ich habe es vor der Sendung noch zu dir gesagt, Luis. Ich habe Angst, dass ich das B-Wort sage. Oh mein Gott, und jetzt? Ja, jetzt musst du dir zusammen mit dem Tobias was überlegen, wie ihr mich bestrafen wollt. Jetzt habe ich tatsächlich das B-Wort gesagt. Oh mein Gott.
Schande über dein Haupt.
Ja, man sieht, es ist doch schon einiges an Zeit vergangen nach der letzten Saison. Ich freue mich schon wieder auf die Paul-Außerleitner-Schanze. Liebe Hörerinnen und Hörer, das hört man hier schon raus.
Ich bin ja vor gar nicht allzu langer Zeit selbst noch da gewesen und ich bin froh, dass mir dieser Fauxpas nicht unterlaufen ist. Ja,
ja, ich stehe dazu. Jeder Mensch macht Fehler. Luis, der Tobi und du, jetzt seid ihr im Zug, ihr dürft euch was überlegen, was meine Strafe sein wird. Oder haben wir uns damals eine Strafe ausgemacht, falls jemand das verbotene Wort erwähnt?
Das müsste ich, glaube ich, nochmal nachhören. Aber ja. Spätestens, wenn wir es dann in diesem Sommer mal schaffen, unser Flugshow-Meeting abzuhalten, unser persönliches Flugshow-Meeting, da werden wir uns dann schon was überlegen. Ja.
Da werden wir uns was überlegen und wir werden euch das natürlich mitteilen, was die Strafe dann sein wird. Schande über mein Haupt. Da habe ich ganz stolz diese neue Regel eingeführt, präsentiert und dann bin ich derjenige, der sich gleich wieder bricht. Zurück zum Thema. Für Schanzenturnier für die Frauen ist natürlich in erster Linie super, dass das stattfindet. Wie das Ganze abläuft, Luis, dahinter steht, glaube ich, noch ein bisschen ein Fragezeichen, vor allem was die österreichischen Orte betrifft. Ich glaube, da hat man sich noch nicht so ganz klar festgelegt, auf welcher Schanze zuerst gesprungen wird, wie, wo, was, wann. Logistisch ist das dann natürlich auch eine Herausforderung. Aber ich glaube, wir können grundsätzlich das schon mal sehr positiv bewerten, dass es da eine Entwicklung gibt, dass es jetzt erstmal festgelegt wurde. Und zusätzlich muss man ja auch dazu sagen, dass das Silvester-Tournament auch schon in dieser Saison erweitert wird mit der Station Villach. Nämlich zu Lubno kommt Villach hinzu als österreichischer Austragungsort.
Ja, ich glaube, das ist auch ein Thema, was den ÖSV so ein bisschen beschäftigt gerade, weil sie ja jetzt doch schon einiges an Veranstaltungsorten zur Auswahl haben. Also fest etabliert im Damenweltcup ist freilich unser geliebtes Hinsenbach. Dann hatten wir in der vergangenen Saison noch die Ramsau. Seefeld scheint auch immer noch ein Thema zu sein, obwohl das ja bislang nur in der nordischen Kombination Weltcup-Standort ist. Jetzt hast du Villach, was noch mit dazu kommt, erstmals. Und
Villach, Luis.
Villach. Okay, ja. Villach. Vielleicht kriege ich es beim nächsten Mal hin. Ja. Gutes Bier übrigens, Villacher, sehr gut. Eines meiner Lieblingsbiere. Da muss man sich natürlich jetzt überlegen, was man haben will. Aber ich habe da eine klare Meinung zu. Weil du eben dieses Thema Logistik angesprochen hast.
Ja.
Finde ich es schon mal allein in fahrtechnischer Hinsicht schwierig, dass man erst in Garmisch-Partenkirchen anfängt, dann nach Oberstdorf fährt und dann wieder darüber nach Österreich.
Ja.
Also braucht euch das ja nur auf der Landkarte anzuschauen, um zu merken, dass das irgendwie ein bisschen schräg ist. Aber wenn du das Ding schon für Schanzentournee nennst, dann darf gar kein Weg dran vorbeiführen, dass du in den originalen Orten springst. Das ist meine klare Meinung dazu.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Es ist halt dann die Frage, wenn die Damen in Garmisch-Partenkirchen springen, erste Station, und dann gleichzeitig die Herren in Oberstdorf, wie viel Aufmerksamkeit dann tatsächlich die Damen bekommen, weil das ist ja eigentlich dieser Punkt, den wir immer wieder ansprechen, dass wir wollen, dass sie gleichzeitig am selben Ort springen, beziehungsweise vielleicht die Damen am Qualitag der Herren und umgekehrt. Mhm. Dass du quasi immer, wenn das eine Geschlecht Qualitag hat, das andere Geschlecht den Wettbewerb hat. Wir wissen natürlich, dass es nicht so einfach ist, das Ganze umzusetzen, aber im Sinne des Sports und im Sinne des Damen-Skispringens, glaube ich, wäre das die insgesamt die beste Lösung. Es sollte ja nicht einfach nur eine Vierschanzentournee ins Leben gerufen werden, nur damit die Damen auch eine haben. So, nicht, dass ja. Es dann heißt, so, jetzt habt ihr was ihr wolltet und jetzt springt's quasi, sondern das soll ja auch Sinn machen.
Ja, absolut. Und es gibt ja genügend Veranstalter, die das vormachen, dass du wunderbar Damen- und Herrenwettbewerbe an dem gleichen Ort, am gleichen Tag hast. Also da fragt man sich dann, wo ist jetzt bei der Vierschanzentournee da der Unterschied? So, das ist immer die Frage, die ich mir auch stelle. Und ich bin da vollkommen bei dir. Man sollte das nicht einfach nur machen, des Machens wegen und damit die aufmüpfigen Damen nichts mehr zu beklagen haben, sondern wenn, dann sollte man das auch voll und ganz durchziehen mit allem drum und dran. Und ja, da bin ich mal gespannt, was sie sich jetzt einfallen lassen. Momentan wissen wir noch relativ wenig, deswegen beurteilen wir das an der Stelle auch noch nicht abschließend, aber zumindest so Wunschszenarien wollten wir auf jeden Fall an der Stelle malen.
Absolut. Also es gibt noch einige ungeklärte Fragen, was die Vierschanzentournee der Damen betrifft. Sie soll auf jeden Fall ab der übernächsten Saison dann tatsächlich stattfinden. Wir sind gespannt. Luis, über zwei weitere neue Formate würde ich gern mit dir sprechen, beziehungsweise hätte ich gern, dass du uns diese beiden Formate etwas näher bringst. Ein neuer Teamwettkampf. Superteam oder so in die Richtung. Kannst du uns mal kurz erklären, was hat es denn damit schon wieder auf sich und was macht das mit dir, dieses Format?
Die Frage kann ich dir natürlich erst beantworten, wenn wir das Teil dann mal gesehen haben. Aber das wird ja im Sommer Grand Prix schon der Fall sein, und zwar in Rüschnow, unser geliebtes Rüschnow in Rumänien. Und dieses Format stammt wohl, zumindest hat er es so erzählt, aus der Feder von Sandro Pertile himself, der dafür sorgen möchte, dass auch die kleinen Nationen an Teamwettbewerben teilnehmen können, und hat eben deswegen dieses Superteam erfunden. Das Ganze funktioniert folgendermaßen: Jede Nation darf ein Team aus zwei Springern stellen und alle dürfen am ersten Durchgang teilnehmen. Wenn es dann noch mehr als 12 Teams geben sollte, wird diese Zahl dann zum zweiten Durchgang auf eben diese maximal 12 reduziert. Und dann gibt es sogar noch einen dritten Durchgang, weil dieser Teamwettbewerb ja deutlich schneller vonstatten geht als ein normaler. Da kommen dann die besten 8 hinein und springen ganz normal ihre Platzierung aus, so wie wir das kennen. Also, Zweierteams, alle dürfen am ersten Durchgang teilnehmen, maximal 12 im zweiten. Und dann die Top 8 im dritten Durchgang.
Abschließende Frage, lieber Luis: Darf Arti Aigro als Finne an den Start gehen?
Also, wenn er nicht umgemeldet wird und für den finnischen Skiverband an den Start geht, darf er das leider nicht. Aber er ist ja dann einer der Profiteure dieses Formats, denn er hat ja zumindest mit Kevin Maltsev einen Teamkollegen, der ja auch im Weltcup ab und an mal unterwegs ist. Und dementsprechend könnte er dann mit ihm zusammen in den Genuss dieses neuen Formats kommen.
Das wäre ja was, ein estnischer Triumph im neuen Superteam-Format, die Skisprung-Sensation. Das wäre mal eine Headline, was?
Ja, das also würde ich feiern, aber man muss natürlich sagen, einen großen Vorteil dadurch haben die kleinen Nationen natürlich nicht, weil sie sich ja an den Großen weiterhin vorbeiboxen müssen. Weil wenn Österreich sein fliegendes Doppelzimmer schickt mit Michi Heilberg und Stefan Kraft, müssen Kevin Maltsev und Arti Aigro natürlich trotzdem an ihnen vorbei.
Oh ja.
Und ich glaub, zumindest den dritten Platz wegzuschnappen, ja.
Also mit einem fitten Krafti und einem fitten Heiberg, Luis, da reicht uns ein Durchgang und wir gewinnen den Bewerb.
Okay.
Aber Spaß beiseite, ist ja doch dann ein Anreiz für die kleineren Nationen, wie du eben gerade gesagt hast, Estland, Kanada vielleicht. Vielleicht kann da ja die eine oder andere kleine Nation dann auch überraschen. Und das heißt ja auch nicht, dass dann Teams wie Österreich, wie Deutschland, wie Polen, wie Slowenien, dass sie dann unbedingt mit den zwei absoluten Topspringern an den Start gehen. Also man kann diesen Bewerb ja auch als etwas sehen, wo man vielleicht was ausprobiert, wo man vielleicht zwei an den Start gehen lässt, die sich da vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen, Sicherheit holen. Also ja. Ich glaube, auch da müssen wir erstmal abwarten und schauen, wie wichtig dieser Bewerb dann auch für die Teams sein wird, wie viel Bedeutung dem geschenkt wird. Und dann können wir da auch, wenn der mal stattgefunden hat, dann ein Zwischenfazit ziehen. So, und dann kommen wir noch zum letzten neuen Bewerb, der aber mindestens genauso wichtig ist. Nämlich da geht es um den Nachwuchs, Luis, um unsere Skispringerinnen und Skispringer der Zukunft. Und zwar, es gibt eine New Star Trophy. Mhm. What's that, um im Englischen zu bleiben?
A new competition format, my friend.
All right. Could you explain us, please?
Yes, of course. That? Absolutely no problem. Auch da sollen die kleinen Nationen gefördert werden. Es ist eine Nachwuchsserie, die jetzt neu ins Leben gerufen wird und jetzt im Sommer erstmals stattfinden wird. Es gibt insgesamt 9 Wettbewerbe für Mädchen und Jungen und das trifft in dem Fall auch zu, weil das betrifft die Altersklasse 11 bis 15 Jahre. Gestartet wird schon am 1. Juli-Wochenende in Rüschnow. Das wird dann also auch quasi der inoffizielle FIS.
Wo?
Rüschnow.
Ah ja, okay. Ja.
Das wird dann auch quasi der inoffizielle FIS-Saisonauftakt, denn das ist ja nochmal deutlich früher als der Sommer-Grand Prix. Dann gibt es eine Station in Italien, vermutlich Tarvisio. Dann haben wir noch Ernst Schölzwick in Schweden, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, Lahti und Banská Bystrica in der Slowakei. Das sind die Stationen jetzt im Sommer. Da kann jede Nation dran teilnehmen. Wie gesagt, 11 bis 15 Jahre und das soll quasi der Startschuss sein für die Kinder und Jugendliche, ihre ersten Schritte auf internationaler Bühne zu gehen.
Mhm. Und das ist dann quasi zusätzlich zum Alpencup, oder?
Genau, kann man sagen. Ja, das ist einfach eine zusätzliche Nachwuchsserie. Allerdings nochmal auf deutlich kleineren Schanzen, also tatsächlich eher auf Kinderschanzen, dass man sich einfach so ein bisschen rantastet an das internationale Niveau.
Ja, ist doch prinzipiell mal eine super Idee, dass sich die Skisprungstars von morgen schon im frühen Alter mit anderen Nationen messen können. Was Besseres gibt es doch gar nicht. Auch dieses internationale Flair schon in jungen Jahren aufzusaugen, ich glaube, das sorgt dann auch dafür, dass das schon dieses kulturelle Verständnis besser macht, dass man andere Kulturen kennenlernt und so. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee, sowas zu kreieren.
Absolut, bin ich vollkommen bei dir. Wir haben ja vieles von dem, was wir heute besprochen haben, tatsächlich mit beiden Seiten der Medaille betrachtet. Aber jetzt in dem Fall kann man wirklich sagen, das ist was rundum Positives.
Also, die New Star Trophy, ebenfalls ein neues Format im Skispringen, ein neues Format für die 11- bis 15-Jährigen, die sich dann schon in jungen Jahren mit anderen Nationen messen können. Luis, wir sind damit mit den Regeländerungen, die es bislang gegeben hat, Anfang Juni für die neue Saison durch. Wir haben die jetzt mal so gut es geht im Detail besprochen. Wir haben eh schon gesagt, vielleicht wird es die eine oder andere Änderung noch geben oder vielleicht wird noch an ein paar Stellschrauben noch ein bisschen gedreht, kann sich irgendwas noch etwas verändern, gerade auch was den Bodyscan bei der Anzugkontrolle auch betrifft, wie das gehandhabt wird. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn sich da noch irgendwas tut, dann werden wir auf jeden Fall noch im Detail drauf eingehen. Hörerfragen sind soweit auch eigentlich alle beantwortet worden. Wir haben zum Beispiel von der David Hagen Fanpage die Frage bekommen, ob die Damen jetzt auch endlich skifliegen dürfen. Der Nutzer PST Häuser 15 hat uns gefragt mit dem Superteam, was es damit auf sich hat. Darüber haben wir auch gesprochen. Und der User daluki.k hat uns geschrieben, ob wir schon wissen, wann die Vierschanzentournee bei den Damen, also ob man schon weiß, wann in Innsbruck und ich sage es jetzt nicht mehr, das Wort, wann in auf der Paul-Ausserleitner-Schanze gesprungen wird. Darüber haben wir auch im Detail gesprochen. Und es bleibt dann nur mehr eine Hörerfrage offen, die wir noch nicht beantwortet haben. Und das bringt uns zu unserem letzten Thema in der Sendung. Wir haben uns gedacht, Luis, da haben wir auch mit dem Tobias drüber gesprochen. Im Sommer ist auch die Zeit, um auch mal ein bisschen off-topic, nicht ganz off-topic, aber auch mal über ein Thema zu sprechen, das jetzt das Skispringen, den Weltcup nicht direkt betrifft, aber über eine verwandte Sportart wollen wir sprechen, über die nordische Kombination. Die ist gerade sehr stark in den Medien vertreten, thematisch, weil am 24. Juni, wenn ich es richtig im Kopf habe, also wir nehmen jetzt am 3. Juni auf, also eigentlich genau heute in 3 Wochen, findet eine Abstimmung statt und diese Abstimmung könnte oder wird richtungsweisend sein für diese Sportart. Und du, lieber Luis, du hast dich oder beschäftigst dich auch im Detail mit dieser Thematik. Kannst du da unsere Hörerinnen, unsere Hörer und mich auch mal mitnehmen, was da im Moment so passiert?
Ja, diese Abstimmung, die du richtigerweise angesprochen hast, ist was die Szene in der nordischen Kombination aktuell sehr bewegt, weil es darum geht, ob denn auch die Frauen ab 2026 Teil des olympischen Programms sein werden. Und genau darüber stimmt das IOC Executive Board ab. Das ist dafür verantwortlich, wie das Olympiaprogramm aussieht. Für euch da draußen auf jeden Fall schon mal wichtig zu wissen ist, dass es genau so eine Abstimmung vor 4 Jahren bereits gab, ob die Frauen denn 2022 in Peking schon Teil des olympischen Programms werden sollen. Und da wurde das Ganze abgelehnt. Und es bildeten sich seinerzeit schon die ersten Gerüchte, dass das vielleicht sogar das Ende der nordischen Kombination zumindest mal als Olympiadisziplin sein könnte. Denn es gibt eine Agenda des Internationalen Olympischen Komitees, die besagt, dass man Wettkämpfe für Männer und Frauen anbieten möchte. Ansonsten sollen die Sportarten nicht Teil des olympischen Programms sein werden. Bislang war es aber eben so, dass die nordische Kombination eben nur von Männern ausgeübt wurde bei Olympia. Und genau das ist eben das Thema, was ihr vielleicht zum Verhängnis werden könnte. Es gibt ja nur 2 Möglichkeiten, wie diese Abstimmung ausgeht. Entweder man sagt, jo, wir nehmen die Frauenkombination auf, was ja auch im Prinzip das rechtfertigen würde, was vor allem die FIS in den letzten Jahren dort aufgebaut hat. Oder aber eben man sagt, nee, die Frauen werden weiterhin nicht Teil des Programms. Und dann ist fraglich, ob nach 2026 die Kombination dann überhaupt noch olympisch sein wird. Und allein diese Fragestellung ist ja schon ziemlich groß. Und vor allem, wenn die Kombination aus dem Programm rausfliegen würde, dann hätte das erhebliche Folgen für die Disziplin.
Ja, erhebliche Folgen. Das heißt, eigentlich steht die Sportart dann mehr oder weniger vor dem Aus, oder? Weil ich meine, dadurch, dass die Sportart dann, wenn sie nicht mehr olympisch vertreten wäre, wäre es dann ja auch immer schwieriger, auch Sponsoren zu generieren. Leute, die, wie gesagt, Geld sponsern, um eben Wettkämpfe zu organisieren.
Völlig richtig, ja. Also natürlich stellt das einmal dieses Wettkampfsystem in Frage, weil sich natürlich auch die Sponsoren eine gewisse Präsenz erhoffen. Und wenn es dann beispielsweise keine Weltcups mehr geben sollte, verschwindet der Sport ja dann auch aus den Medien. Auch darüber werden ja Einnahmen generiert, die dann an anderer Stelle fehlen. Und wir hatten am vergangenen Freitag, also genau vor einer Woche, eine Talkrunde mit dem Eurosport-Kommentatoren-Duo Hans-Peter Pohl und Roman Knoblauch, die Kombination begleiten, sowie Svenja Würth war mit dabei, selbst ehemalige Skispringerin, jetzt Kombiniererin und natürlich Erik Frenzel, der den meisten von euch da draußen auch sagen sollte, wo Erik Frenzel klar und deutlich gesagt habe, wenn das alles so kommen sollte, wird auch die Kombination über kurz oder lang nicht mehr von Athletinnen und Athleten betrieben. Und das wäre dann natürlich, wenn man es auf die Spitze treiben würde, absolut der Durchstoß, sage ich mal, für diese Sportart.
Ja, aber die nordische Kombination ist doch seit den 20er Jahren bei den Olympischen Winterspielen im Programm. Also ich kann mir das wirklich nur sehr, sehr schwer vorstellen, dass diese so historisch wichtige Sportart dann plötzlich aus dem Programm verschwindet. Was glaubst du, gibt's da wirklich eine Chance, dass da dagegen gestimmt wird? Also dass man so abstimmt, dass die Damen nicht mit aufgenommen werden ins Programm?
Also alles, was ich aus der Szene höre und die Infos, die ich bekomme, ich kann an der Stelle jetzt auch schlecht meine Quellen preisgeben, weil das doch ein sehr sensibles Thema ist. Wenn es diese Gefahr nicht gäbe, wäre der Aufruhr aktuell nicht so groß. Das muss man definitiv mal sagen. Also die Gefahr ist definitiv real, und zwar aus dem einfachen Grund, und das hat Svenja Würth, finde ich, auch sehr richtig herausgestellt, dass man eben nur das sieht, was jetzt aktuell ist, dass man immer noch in der Mitte des Aufbaus ist und nicht das, was in 4 Jahren sein könnte. Und der Fehler wurde vor 4 Jahren eben schon mal gemacht, dass man gesagt hat, nee, es gibt keinen Weltcup, es gibt keine Weltmeisterschaften. Es gab jetzt gerade mal einen Testwettkampf bei der Junioren-Weltmeisterschaft. Die sind noch nicht so weit. So. Aber was sich allein in den 4 Jahren jetzt schon getan hat, ist ja schon mal beachtenswert. Also die Zahl der Athletinnen hat sich in dem Zeitraum fast verdoppelt. Und jetzt rechnet man nochmal 4 Jahre weiter. Und da ist halt eben die Frage, ist man da so weitsichtig? Und da gibt es berechtigte Zweifel dran, wie ich finde. Und genau deswegen ist das Thema jetzt auch so präsent. Weil wenn ihr euch in der Medienlandschaft umschaut, das haben nahezu alle großen Medien, zumindest mal in Deutschland, aufgegriffen. Und jetzt kriege ich sogar Artikel aus den USA zugeschickt, aus Steamboat Springs, und auch die New York Times ist an der Geschichte dran, wo das Ganze aufgegriffen wird und den Leuten erstmal bewusst gemacht wird, dass es dieses Gender Gap in dieser Sportart noch gibt. Und ja, also manche mögen es für Panikmacher halten. Nach allem, was ich so höre und sehe, finde ich diesen Aufruhr, den es aktuell gibt, durchaus berechtigt.
Okay, wir hoffen auf jeden Fall, dass die Damen mit aufgenommen werden ins Programm für 2026, Cortina und Milano. Aber ich glaube, Luis, wir können zumindest mal festhalten, es handelt sich hier bei dieser Abstimmung keineswegs um irgendeine Routineabstimmung. Also da steht schon was auf dem Spiel, Punkt 1. Und Punkt 2 ist es jetzt, nach dem, was du jetzt auch gesagt hast, nicht klar abzuschätzen, ob das jetzt in die eine oder in die andere Richtung geht.
So, da hast du es sehr gut auf den Punkt gebracht, lieber Gernot. Genauso kann man es stehen lassen.
Ja. Okay, ja, sehr, sehr spannend. Ich meine, es ist ja im weiteren Sinne auch etwas, das uns ja auch betrifft, weil ich meine, wir reden oft übers Damen-Skispringen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr wisst ja, dass wir diesen Podcast, die Flugshow, auch deshalb machen, weil uns das wichtig ist, dass die Damen irgendwann einmal in die Nähe der Herren kommen, was Anzahl der Wettkämpfe, was Preisgeld, was Berichterstattung, was Zuschauer etc. Betrifft, dass sie dieses Level auch irgendwann erreichen. Und aufgrund dessen haben wir uns auch ganz klar dazu entschieden, dass wir das hier in der Flugshow thematisieren. Hoffen wir jetzt einfach mal, dass es gut ausgeht, Luis. Und würde sagen, dass wir hier genau an der Stelle für heute den Deckel drauf machen.
Würde ich auch sagen, ja. Wir haben soweit alles abgehandelt, was wir uns in unserem Notizdokument geschrieben haben. Wir hoffen natürlich auch zu eurer Zufriedenheit und zu eurem Verständnis. Wenn dem nicht so sein sollte, sagt uns freilich gerne Bescheid. Dann greifen wir das an anderer Stelle auf jeden Fall nochmal auf.
Ja, genau. Nur mit Feedback können auch wir uns weiterentwickeln. Also schreibt uns gerne bei Instagram. Ihr findet uns da einfach unter dem Namen Flugshow. Schreibt uns gerne eine Nachricht, auch wie ihr diese Folge fandet. Das war ja doch jetzt eine Folge, die nicht alltäglich war, Luis, war doch ein bisschen mehr ins Detail gegangen bei den Neuerungen, aber gerade jetzt im Sommer, wir haben es gesagt, ist einfach genug Zeit da, um solche Dinge zu thematisieren. Und ja, würden uns freuen, wenn ihr uns da Feedback gebt. Vielen Dank nochmal an die zahlreichen Hörer und Hörerinnen Fragen. Wie gesagt, ihr könnt immer Teil unserer Sendung werden, das freut uns immer sehr, weil ihr dann auch immer unsere Folgen mitgestalten könnt. Und wenn euch die Folge besonders gut gefallen hat und ihr das vielleicht nicht eh schon gemacht habt, könnt ihr uns gern bei Spotify auch eine Bewertung geben. Wir würden uns da, ich glaube, wir sind im Moment bei 4,8 von 5 Sternen. Wenn wir das irgendwie erhöhen könnten auf 4,9, dann wäre das nächste Etappenziel erreicht. Aber wir würden uns natürlich über eine 5-Sterne-Bewertung bei bei Spotify bedanken. Stichwort bedanken. Luis, ich bedanke mich bei dir. War mir ein Volksfest. Hat großen Spaß gemacht. Erstens mal mein Podcast-Mikrofon wieder zu entstauben und zweitens, warum ich es entstaubt habe, nämlich mit dir, weil ich mit dir gequatscht habe, war mir eine große Freude. Danke dir.
Ja, sehr gerne. Hat mich gleichermaßen gefreut. War schön, mit dir mal wieder über unsere Lieblingssportart zu plaudern. Und ich glaube, das ist das erste Mal im Leben, dass ich tatsächlich schuld an einem Frühjahrsputz bin. Aber gern geschehen in dem Fall.
Genau. Und wie wir es auch während der Folge auch schon angekündigt haben, der Tobi wird sich auch bald wieder melden. Wir sind jetzt wieder zurück, aber bitte seht uns nach. Der Sommer kommt, also in Abständen, die jetzt nicht immer alle 7 Tage sein werden. Also wir werden euch natürlich mit Folgen versorgen, aber bitte seht uns danach, dass da jetzt nicht jede Woche eine neue kommt. Aber wir werden uns sicher bald wieder bei euch melden. Und Luis, ich würde sagen, du hast jetzt das letzte Wort.
Dann gucke ich mal nach, was im Lexikon unter V wie Verabschiedung steht. Da steht unser Motto, das du, lieber Gernot, ins Leben gerufen hast, wofür wir dir bis heute dankbar sind. Und ich finde, es gibt keinen schöneren Satz, mit dem man so eine Aufnahme beenden kann. Deswegen von dieser Stelle genießt den Sommeranfang. Es wird ja jetzt doch ein bisschen schöner, das Wetter. Und wir hören uns dann schon in Kürze wieder. Und bis dahin gilt natürlich traditionell in der Flugshow wie immer, fliegt so weit es geht.